Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mein Name ist Christian Busch und ich werde aus meinem Buch Erfolgsfaktor Zufall lesen. Wir alle mögen das Gefühl, dass wir unser Schicksal selbst in der Hand haben, dass wir die Kontrolle über unsere Zukunft haben, dass wir wissen, wie wir unsere Ziele und Ambitionen erreichen werden. Kurz gesagt, wir alle haben gerne einen Plan. Dieser offenbar angeborene menschliche Wunsch, unsere Zukunft zu planen, spiegelt sich in fast jedem Aspekt des modernen Lebens wider. Organisationen, Regierungen und jeder und jede einzelne von uns strukturiert ihre oder seine Aktivitäten anhand von Plänen, von Strategien und Zielen, die wir formulieren. Wir konstruieren Routinen, Regeln und Prozesse, vom Stellen des Weckers bis zur Organisation nationaler Wahlen, um sicherzustellen, dass diese Pläne verwirklicht werden. Aber wie viel Kontrolle haben wir wirklich über unser Leben? Trotz aller Planung, Konzeption und Strategie scheint ein weiterer Faktor sehr wichtig zu sein, das Unerwartete. Tatsächlich sind unvorhergesehene Ereignisse, zufällige Begegnungen oder scheinbar bizarre Zufälle nicht nur kleine Ablenkungen oder Streuverluste in unserem Leben. Der Zufall ist oft der entscheidende Faktor, die Kraft, die den größten Unterschied für unser Leben und unsere Zukunft ausmacht. Vielleicht haben Sie Ihren Ehe- oder Lebenspartner zufällig kennengelernt, sind unerwarteterweise auf ihren neuen Job oder ihre neue Wohnung gestoßen, haben ihren Mitgründer oder Investor aus heiterem Himmel getroffen oder haben unversehens eine Zeitschrift in die Hand genommen, um genau das zu finden, was sie zur Lösung eines Problems wissen mussten. Wie haben derartige Momente, ob groß oder klein, ihr Leben verändert? Wie hätte ihr Leben verlaufen können, wenn alles nach Plan gegangen wäre? Was auch immer wir im Leben anstreben, wir sind anfällig für den Zufall. Selbst in der wissenschaftlichen Forschung ist die Macht des Unerwarteten fast immer mit im Spiel. Studien zufolge sind etwa 30-50% der großen wissenschaftlichen Durchbrüche das Ergebnis von Zufällen oder Unfällen. Eine Chemikalie läuft in eine andere über oder Zellen verbinden sich in schmutzigen Petrischalen. Läuft also Erfolg überwiegend auf blindes Glück hinaus? Auf Erfolg oder Misserfolg, das einfach durch bloßen Zufall und nicht durch eigenes Handeln herbeigeführt wird? Nein. Intuitiv realisieren wir, dass auch das nicht stimmt. Wir wissen zwar, dass die größten Wendepunkte und Veränderungen in unserem Leben oft zufällig zustande kommen, aber manche Menschen scheinen einfach mehr Glück und damit mehr Erfolg und Freunde zu haben als andere. Das ist nicht nur ein modernes Phänomen. Der amerikanische Präsident Thomas Jefferson war überzeugt, dass er umso mehr Glück hatte, je härter er arbeitete. Und der römische Schriftsteller und Staatsmann Seneca glaubte, dass Glück eine Frage der Vorbereitung sei, die auf eine Gelegenheit treffe. Ihre Überzeugungen spiegeln die Idee wider, dass der Zufall zwar eine reale Kraft ist, dass es aber im Leben mehr als blindes Glück gibt. Selbst alltägliche Redewendungen wie »Jeder ist seines Glückes Schmied« weisen auf die Vorstellung hin, dass der Erfolg im Leben von einem Zusammenspiel, einer Synthese zwischen reinem Zufall und menschlicher Anstrengung abhängt. Was geschieht hier wirklich? Sind manche Menschen besser in der Lage, Bedingungen zu schaffen, damit positive Zufälle häufiger eintreffen als andere? Sind sie besser in der Lage, diese Momente zu erkennen, zu nutzen und sie in positive Ergebnisse umzuwandeln? Können unsere Ausbildung und unsere Herangehensweise in Job und Alltag uns befähigen, das Unerwartete zu lenken und für uns passende Glück zu kreieren? Dies ist ein Buch über das Zusammenspiel von Zufällen und menschlichem Handeln. Es ist ein Buch über Serendipity. Serendipität, einen Begriff, der im Englischen gebräuchlicher ist als im Deutschen. Er lässt sich aber am besten definieren als unerwartetes Glück, das sich aus ungeplanten Ereignissen ergibt, in denen unsere Entscheidungen und unser Handeln zu positiven Ergebnissen führt. Serendipität ist die verborgene Kraft in der Welt und sie ist überall um uns herum zu finden, von den kleinsten alltäglichen Ereignissen bis hin zu lebensverändernden und manchmal weltverändernden Durchbrüchen. Sie ist der Erfolgsfaktor Zufall. Doch nur wenige von uns, darunter viele der Menschen, die Sie in diesem Buch kennenlernen werden, haben das Mindset entwickeln, das notwendig ist, um das Unerwartete in einen Erfolg zu verwandeln. Sobald wir erkennen, dass es sich bei Serendipität nicht nur um bloßen Zufall handelt, der uns einfach so begegnet, sondern um einen Prozess des Erkennens und Verbindens von Punkten, beginnen wir Brücken zu sehen, wo andere Gräben sehen. Wenn das geschieht, verwandelt sich das Unerwartete von einer Bedrohung in eine ständige Quelle der Freude, des Staunens, der Sinnhaftigkeit und des anhaltenden Erfolgs. In einer Welt, die von Kampf- oder Fluchtreaktionen charakterisiert ist, in der Angstmacherei, Populismus und Unsicherheit die Oberhand gewonnen haben, funktionieren die gewohnten Denkweisen und Strukturen einfach nicht mehr. Die Entwicklung des Erfolgsfaktor Zufall und die Gestaltung der damit verbundenen Bedingungen werden zum Lebensmotor für uns selbst, für unsere Kinder und für unsere Organisation. Stellen Sie sich eine Welt vor, die von Neugier, neuen Möglichkeiten und einem Gefühl menschlicher Verbundenheit angetrieben wird, statt von Angst, Knappheit und Neid. Eine Welt, in der enorme Herausforderungen wie Klimawandel und soziale Ungleichheit mit mutigen Lösungen angegangen werden. In einer sich schnell verändernden Welt sind viele der aufkommenden Probleme so komplex, dass ein Großteil unserer Zukunft von Unerwartetem bestimmt werden wird. Die Entwicklung eines Serendipitätsdenkens ist daher eine evolutionäre Notwendigkeit und eine Gelegenheit, eine tiefere Begeisterung für das Leben zu entwickeln. Serendipität ist ein beliebtes Thema. Millionen von Websites verweisen auf das englische Wort Serendipity. Viele der erfolgreichsten Menschen der Welt betrachten sie als das Geheimnis ihres Erfolgs. Aber wir wissen erstaunlich wenig darüber, welche konkreten, wissenschaftlich fundierten Methoden wir anwenden können, um in unserem Leben die Bedingungen für Serendipität zu schaffen. Und wir wissen wenig darüber, wie sich das in verschiedenen Lebensbereichen auswirkt. Erfolgsfaktor Zufall füllt diese Lücke. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen, die Erklärung, wie sich der Erfolgsfaktor Zufall entfalten kann, sowie anekdotischer Berichte und inspirierender Beispiele auf der ganzen Welt, die zeigen, wie wir die zugrunde liegende Serendipität bei uns selbst und bei anderen fördern können, bietet diesem Buch einen Rahmen und Übungen, die Ihnen bei Ihrem Bestreben helfen werden, unerwartetes Glück eher erleben zu dürfen. Diese aktive Sichtweite der Serendipität, eines aktiven Glück, wenn Sie so wollen, unterscheidet sich vom Losglück oder dem einfachen oder blinden Glück, das uns ohne Anstrengung widerfährt, beispielsweise in eine gute Familie hereingeboren zu werden. Wenn Sie Ihre eigene Zukunft und die Zukunft der Menschen um Sie herum gestalten wollen, auch wenn diese Zukunft nicht vorhersehbar ist, dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie. Es bietet einen ganzheitlichen Einblick in die Art und Weise, wie glückliche und unglückliche Zufälle gefördert und genutzt, aber niemals wirklich nachgeahmt werden können. Es ist die erste umfassende, wissenschaftlich fundierte Methodik zur Entwicklung eines Serendipitätsdenkens und der damit verbundenen Bedingungen. Serendipität ist sowohl eine Lebensphilosophie, der sich viele der erfolgreichsten und glücklichsten Menschen der Welt zugewandt haben, um ihr Leben sinnvoll zu gestalten, als auch eine Denkweise und Fähigkeit, die jeder von uns entwickeln kann. Neben Gesprächen mit Personen, die ich als Zufallsaktivistinnen und Zufallsaktivisten bezeichnen würde, ist dieses Buch das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung als Forscher, Unternehmensberater, Universitätsprofessor, Co-Direktor am Innovationsinstitut der London School of Economics und am Global Economy Program der New York University, sowie von 15 Jahren, in denen ich den Erfolgsfaktor Zufall in meinem eigenen Leben kultiviert habe. Diesem Interesse bin ich als Mitbegründer des Sandbox Networks nachgegangen, eines Netzwerks inspirierender junger Menschen, das in mehr als 20 Ländern aktiv ist, sowohl von Leaders on Purpose, einer Organisation, die Führungskräfte und politische Entscheidungsträger weltweit zusammenbringt. Durch meine beratende Tätigkeit für ein breites Spektrum von Organisationen und Einzelpersonen, von einem der größten Unternehmen Chinas bis hin zu kleinen, gemeinnützigen Organisationen auf der ganzen Welt, hatte ich Zugang zu einer Vielzahl von Menschen sowie die Möglichkeit, den Erfolgsfaktor Zufall in den unterschiedlichsten Situationen und Umgebungen zu erleben. Das Leben in einer Vielzahl von Kontexten, von Heidelberg und Moskau bis Mexiko-Stadt, hat mir ein tiefes Verständnis für die unterschiedlichen Facetten vermittelt, die in diesem Buch diskutiert werden. Erfolgsfaktor Zufall stützt sich auf meine eigene Forschung mit Kollegen an der New York University, der London School of Economics, der Harvard University, der Strathmore Business School und der Weltbank, sowie die neuesten Studien aus den Bereichen Wirtschaft, Neurowissenschaften, Psychologie, Kunst, Physik und Chemie. Das Buch basiert auf Hunderten von wissenschaftlichen Arbeiten und über 200 Interviews und Gesprächen mit den unterschiedlichsten Menschen aus allen Teilen der Welt. Es bietet inspirierende Geschichten und Erfahrungen aus erster Hand von Menschen aus allen Lebensbereichen. Von ehemaligen Drogenabhängigen, die zu Lehrern in Kapstadts verarmtem Stadtteil Cape Flats wurden, bis hin zu mehr als einem Dutzend der weltweit erfolgreichsten CEOs. Obwohl jede dieser Geschichten, in denen das Unerwartete genutzt wird, sehr unterschiedlich ist, sind die Muster, wie wir später werden, sehr ähnlich. Eine Kollision mit dem Schicksal. Auch wenn ich heute Serendipität unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutieren kann, begann meine Reise mit einem persönlichen Vorfall, bei dem jugendliche Hybris auf ziemlich viel Pech traf. Mit 18 Jahren raste ich mit meinem Auto mit über 50 Stundenkilometern in mehrere geparkte Fahrzeuge. Glücklicherweise überlebte ich, aber die Autos, in die ich krachte, wurden erheblich beschädigt, ebenso mein einiges. Ich hatte nie an Geschichten über Nahtoderfahrungen geglaubt, aber im Bruchteil einer Sekunde vor dem Aufprall, als mein Auto außer Kontrolle geraten war, zog mein Leben in der Tat an meinem inneren Auge vorbei und ich fühlte mich absolut machtlos und war sicher, dass ich sterben würde. In den folgenden Tagen stellte ich mir ziemlich viele Fragen. Wenn ich gestorben wäre, wer wäre dann zu meiner Beerdigung gekommen? Wen hätte es eigentlich interessiert? War das Leben wirklich lebenswert? Mir wurde klar, dass ich einige der wichtigsten Dinge im Leben vernachlässigt hatte, wie zum Beispiel tiefe und dauerhafte Beziehungen zu pflegen und stolz darauf zu sein, etwas Relevantes und Sinnvolles getan zu haben. Dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen zu sein, veranlasste mich nachzudenken, was mein Tod in Bezug auf die verpassten Gelegenheiten bedeutet hätte. Die Menschen, die ich nicht getroffen hätte, die Ideen und Träume, die ich nie erprobt hätte, die zufälligen Ereignisse und Begegnungen, die ich verpasst hätte. So begann meine Suche nach dem, worum es im Leben wirklich geht. Ich wuchs in Heidelberg auf, einer romantischen Stadt, die zwar wunderschön, aber auch etwas verschlafen ist, wenn man als Teenager herausfinden will, was es mit dem Leben auf sich hat. Seit ich mich erinnern kann, hatte ich immer das Gefühl, dass ich nicht dazugehörte. Da meine Familie oft umgezogen war, war ich im Kindergarten und in der Schule oft ein Außenseiter. Mein Rückzugsort war ein Café, in dem ich mit 16 zu arbeiten begonnen hatte. Durch die Arbeit als Kellner lernte ich viel über menschliches Verhalten und Gruppendynamik. Ich lernte den Wert von Service kennen und was es heißt, von 8 morgens bis 21 Uhr abends ohne Pause zu arbeiten. Mein Chef war ein echter Unternehmer und bald schon half ich ihm mit allen möglichen Projekten. Vom Verkauf importierter T-Shirts bis hin zum Aufliefern von Kuchen, nachdem ich meine Fahrprüfung bestanden hatte. Zu dieser Zeit fing ich auch an, nebenbei für ein Marktforschungsunternehmen zu arbeiten und die Leute in der Heidelberger Hauptstraße zu fragen, welche Wurst sie am liebsten kaufen würden und warum. In meinen Teenagerjahren spürte ich viel Energie in mir, wusste aber nie so richtig, was ich damit anfangen sollte. Um sie zu kanalisieren, testete ich alle möglichen Grenzen aus und schwankte zwischen Extremen. Einerseits verbrachte ich Zeit in einer Gruppe linker Aktivisten während meiner Reggae-Band-Groupie-Phase. Andererseits investierte ich mein Gehalt in Aktien. Meine Eltern zögerten zwar, gaben aber der Bank schließlich die Erlaubnis, dass ich als Minderjähriger aktiv sein konnte. Das Ende vom Lied: Ich verbrachte meine Zeit mit dem Kauf und Verkauf von Aktien und mehr Zeit mit dem Verkauf und Verkauf von Aktien als im Klassenzimmer. Natürlich trug meine Lebensführung nicht zu meinen Noten bei. Ich war ein unmöglicher Schüler, musste ein Jahr wiederholen und mir wurde sogar die Möglichkeit eröffnet, die Schule zu wechseln. Mit anderen Worten, ich flog von der Schule. Die nächste Schule zeigte sich glücklicherweise aufgeschlossener. Als ich 18 Jahre alt wurde, bekam ich mein erstes Auto. Ich war begeistert, übertrug allerdings meine hedonistische und überoptimistische Einstellung auch auf meinen Fahrstil. Noch immer halte ich vermutlich den inoffiziellen Stadtrekord für die Anzahl von Strafzetteln, die ein Fahrer in einer Woche kassierte. Ich hatte das Gefühl, mein Leben und mein Schicksal selbst in der Hand zu haben. Und dann, eines Tages, ging ich zu weit. Der Autounfall erschütterte mein Selbstvertrauen und das Gefühl, mein Leben im Griff zu haben. Meine Freunde und ich waren unterwegs, um etwas Essen zu besorgen. Wir fuhren in zwei Autos und ich wollte das Auto meines Freundes überholen. Ich erinnere mich noch, wie ich zu ihm hinübersah, als ich ihn überholte und er mir hektisch zuwinkte und auf die Verkehrsinsel in der Mitte der Straße deutete, die ich übersehen würde. Und dann der Crash. Um die Verkehrsinsel nicht zu treffen, schlug ich das Lenkrad still stark ein. Das Auto drehte sich ein paar Mal und ich prallte in eine Reihe geparkter Fahrzeuge. Die doppelwandigen Türen meines Volvos retteten mir das Leben. Die Beifahrerseite war völlig zerstört. Später erfuhr ich, dass mich jeder andere Aufprallwinkel höchstwahrscheinlich getötet hätte. Mein Freund, der als Beifahrer im anderen Auto saß, wollte ursprünglich mit mir mitfahren. Er erinnerte sich aber, dass er seine Jacke im anderen Auto vergessen hatte und änderte seine Meinung in buchstäblich letzter Sekunde. Wenn er das nicht getan hätte, hätte er auf dem Beifahrersitz gesessen und wäre höchstwahrscheinlich tot. Ich weiß noch, wie ich aus dem Auto stieg und erstaunt war, dass ich noch laufen konnte. Meine Freunde und ich wechselten ein paar ungläubige Wörter, als wir versuchten zu begreifen, was passiert war. Was sollten wir der Polizei sagen? Meinen Eltern? Während wir auf das Eintreffen der Polizei warteten, setzte ich mich schwindelig und erschöpft zurück hinter das Steuer. Der Polizeibeamte, der am Unfallort eintraf und das Wreck begutachtete, war verblüfft, dass ich noch lebte und abgesehen von leichten Schleudertrauma so gut wie keine Verletzungen aufwies. In dieser Nacht schlenderte ich durch die Stadt, in einem seltsamen, süß-bitterlichen Zustand und wollte nicht nach Hause gehen. Ich hatte überlebt, aber es peinigte mich. Wenn ich gestorben wäre, hätte ich meiner Familie das Leben zur Hölle gemacht? Wäre mein Freund mit mir gefahren? Hätte ich ihn jetzt auf dem Gewissen? Wie um alles in der Welt hätte das passieren können? Wie um Himmels Willen hatte ich das zulassen können? Der Unfall half mir in der Folge, mein Leben umzukrempeln und gab mir eine neue Richtung. Ich bewarb mich bei Dutzenden von Universitäten. Angesichts meiner miserablen schulischen Leistungen erhielt ich bei mehr als 40 Bewerbungen lediglich 4 Zusagen. Ich begann, meine Energie in mein Studium, meine sozialen Beziehungen und meine Arbeit zu stecken. Ich fing an, bei Projekten mitzuarbeiten, die Menschen ein sinnvolles Leben zu ermöglichen hofften. Diese Projekte waren oft selbst das Ergebnis von zufälligen Begegnungen. Je aktiver ich wurde, desto mehr erkannte ich die Muster in meinem eigenen Leben, im Leben anderer Menschen und später auch in meiner Forschung. Im Jahr 2009 begann ich meine Promotion an der LSI. Der Fokus meiner Forschung lag auf der Frage, wie Individuen und Organisationen ihre soziale Wirkung steigern können. Zu meiner Freude und Überraschung tauchte die Idee des Erfolgsfaktor Zufall, der Serendipität, immer wieder auf. Viele der erfolgreichsten und glücklichsten Menschen, die ich für meine Forschung befragte, schienen intuitiv ein Kraftfeld, ein Serendipitätsfeld, zu kultivieren, das ihnen ermöglichte, positivere Lebensergebnisse zu erzielen als andere, die unter den gleichen Bedingungen begannen. Heute macht mich nichts glücklicher, als den Funken zu sehen, der überspringt, wenn zwei Ideen oder Personen unerwartet Klick machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eine wunderbare Möglichkeit ist, Menschen dabei zu unterstützen, ihr wahres Potenzial zu entfalten und zu erkunden, was in einer Welt möglich ist, in der wir viele verschiedene Lebensentwürfe verfolgen könnten. Darum geht es bei der Kultivierung von Serendipität. Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen, ihr Potenzial bestmöglich zu erschließen. Beim Serendipitätsdenken geht es darum, zu erkennen, dass wir uns für das Unerwartete öffnen können. Und es geht darum, vorbereitet und frei von Vorurteilen zu sein, die bedingen, dass wir Opfer oder Nutznießer von Zufällen, ob gut oder schlecht, sind. Wir können dieses Mindset nähren, formen und zu einem Werkzeug der Lebensgestaltung machen. Ja, wir können das Glück sogar einfangen und in unserem Sinne beeinflussen. Das bedeutet, dass wir unser Lernen, unsere Fähigkeiten, unsere Aus- und Weiterbildungsprogramme darauf ausrichten können, diesen Prozess zu beeinflussen und zu meistern. Es geht darum, von einem passiven Empfänger zu einem aktiven Gestalter unseres eigenen Glücks zu werden. Darum, uns darauf einzustellen, unerwartete Veränderungen als Möglichkeit für Erfolge zu nutzen und Sinn und Freude darin zu finden. Der nächste Schritt besteht darin, in unseren Familien, Communities und Organisationen die Bedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, den Erfolgsfaktor Zufall zu fördern und anzuwenden und um neue Möglichkeiten und Wertschöpfung zu schaffen. Dieses Buch führt sie Schritt für Schritt durch den Prozess des Entschlüsselns, Erschaffens und Kultivierens des Erfolgsfaktor Zufall. Es geht um das, was wir kontrollieren können, also darum, wie wir Zufälle für uns und andere nutzen können. Dieser effektive Ansatz zur Freisetzung menschlichen Potenzials beinhaltet nicht nur, dass aktives Glück die Vorbereiteten begünstigt, sondern auch, dass es wissenschaftlich untermauerte Wege gibt, wie wir Serendipität in unserem Leben beschleunigen, fördern und nutzen können. Wir können die Bedeutung des Unerwarteten im Leben oder im Beruf niemals abschaffen. Aber dieses Buch wird Ihnen helfen, diese von unkontrollierbaren Kräften, die unsere Pläne in Gefahr bringen, in Werkzeuge zu verwandeln, die Sie für Ihr persönliches oder das Gemeinwohl einsetzen können. Natürlich haben wir alle viel zu tun und nur wenige von uns haben die Zeit, ihr Leben von einem auf den anderen Tag komplett zu ändern. Deshalb ist das Buch gespickt mit Beispielen für kleine zielgerichtete Anpassungen, die sich direkt auf Ihren Alltag auswirken und Ihnen helfen, ein sinnerfülltes, freudigeres und erfolgreicheres Leben zu führen. Vielen Dank.
Willkommen bei einer neuen Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und mein heutiger Gast ist Christian Busch. Er ist Direktor des Global Economy Programs an der New York University und lehrt auch an der London School of Economics, ist Unternehmer und auch Bestsellerautor. Es geht um sein Buch Erfolgsfaktor Zufall, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Wir haben gerade daraus etwas hören dürfen. Wenn wir gemeinsam das Buch anschauen, werden wir erfahren, warum es international so erfolgreich geworden ist. Auch über denjenigen, der das Buch geschrieben hat und sich heute vorstellt oder erst das Buch heute vorstellt, wird über den einführenden Text hinaus mit Sicherheit noch Interessantes zu erfahren sein. Lieber Herr Busch, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer 151. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
Vielen Dank, Herr Kulnig.
Wo sind Sie gerade und gibt es gerade was Besonderes in Ihrer Umgebung?
Ja, ich bin hier in New York, Nähe des Washington Square Park. Und ja, das Besonderste ist definitiv meine kleine Tochter. Die ist jetzt 18 Monate alt und die kommt dann ab und zu mal rein. Aber jetzt ist sie sicher draußen.
Und das ist doch, also das ist an Besonderem genug. Und wenn sie reinkommt, dann ist sie uns herzlich willkommen. Gar kein Thema. Eine allgemeine Frage. Sie haben ja ein Leben geführt, was übrigens, das können wir vielleicht später nochmal thematisieren, sehr viele Parallelen zu meinem aufweist. Sagen Sie, was war das Gefährlichste, das Sie jemals gemacht haben?
Also es waren definitiv damals, und das ist auch was, wo ich jetzt mit meiner Tochter sehr drauf fokussiert bin, alles, was mit dem Auto zu tun hatte. Ich bin damals ein zu rasanter Fahrer gewesen. Ich habe zu viel Risiko genommen und habe oftmals unterschätzt diese Near Misses, so diese Sachen, wo, ach, es ist ja doch nichts passiert. Ach, ich bin ja nur kurz in den Mülltonne reingefahren, aber ist ja nichts passiert, also wird schon okay sein. Und da ist natürlich jetzt die Reflexion, ja Mensch, es hätte ein paar Mal schon richtig schlimm kommen können.
Verstehe. Sie sprachen auch in Ihrem Vorwort davon, dass Sie diesen schweren Unfall gehabt haben und auch recht viele Strafmandate bekommen haben und so weiter. Was denkt man eigentlich in Ihrem Umfeld über Sie selbst und überhaupt in New York über diese erneute Kandidatur von Trump?
Gut, ich finde es sehr angsterregend und ich glaube auch viele Leute um mich herum finden es sehr angsterregend. Es ist, glaube ich, soziologisch ganz interessant, dass so diese neue Konstruktion der Realität hier, das vor ein paar Jahren ist ja was war, wo man gesagt hätte, ja, es ist ja, man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass jemand, der probiert hat, hier einen Coup zu machen, dass jemand, der probiert hat, hier komplett alles in Frage zu stellen, was Menschen, vor allem auch Konservativen hier wirklich wichtig ist. Und dann auf einmal ist es jetzt okay und jetzt geht's halt irgendwie weiter. Und das ja ist für viele von uns hier was, wo wir uns viele Gedanken machen, wo wir uns auch viele Gedanken machen, wie wir vielleicht positiv beitragen können, sodass vielleicht mal wieder ein bisschen mehr sich Menschen unterhalten, die vielleicht so voneinander sich entfernt haben, dass es eben viele Menschen gibt, die sich von Trump ein bisschen gehört fühlen. Aber wenn wir es wieder hinkriegen, mit denen eine bessere Verbindung herzustellen, dass es vielleicht sowas dann, diese Polemik weniger zieht. Aber das ist natürlich was, was eher was Langfristiges ist.
Das verstehe ich. Das beantwortet so ein bisschen meine nächste Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Was muss eigentlich passieren, damit diese große Kluft in den USA, die man ja von hier aus auch sehen kann und fühlen kann, dass die kleiner wird? Aber da haben Sie ja schon Andeutungen gemacht. Es muss einfach miteinander geredet werden. Das ist ja auch etwas, was Sie in Ihrem Buch tun. Sie reden ja mit uns als Leser. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was hilft.
Und das ist ja auch das, warum es mir so wichtig ist, dass wir wirklich Fragen wieder anders stellen, wegkommen von, was machst du, was mache ich, wir sind so unterschiedlich und wir haben nichts gemeinsam, zu, Mensch, was haben wir denn eigentlich gemeinsam? Wir haben ja eigentlich unheimlich viel gemeinsam. Wir wollen alle gesunde Familien aufbringen. Wir wollen alle unseren Kindern das Gefühl geben, dass sie in einem Umfeld aufwachsen können, wo sie machen können, was ihnen Spaß macht, aber was auch vielleicht gesellschaftlich Sinn macht. Und ich denke, das sind Sachen, wo zu genau ihrem Grund, dass eben über viele Jahre hinweg, vor allem mit sozialen Medien, aber auch Medien, den traditionellen Medien, so ein Fokus war auf, lass uns die Unterschiede herausstellen, damit wir mehr Leser und mehr Hörer bekommen. Aber im Endeffekt ist es ja nicht das, was eine gesunde Gesellschaft dann auch ermöglicht. Und ich denke, da ist es dann, wie gesagt, auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir hier haben, glaube ich, als Menschen, die Sachen machen, wo wir vielleicht Menschen zusammenbringen können, dass wir wirklich auch vor allem die Menschen zusammenbringen, die vielleicht dachten, dass sie nicht viel gemeinsam haben.
Und Sie haben es ja auch angesprochen, die Polarisierung der Medien durch die Medien und der Medien auch selbst ist natürlich nicht geeignet, um das zu verbessern. Und als jemand, der Bücher schreibt und dann noch eines, das auch viel gelesen wird, und sicherlich geben Sie auch in USA Interviews und haben in der einen oder anderen Talkshow irgendwas schon gesagt, ich denke, da müssen wir alle ran und versuchen dann auch diese Vermittelnden, dieses du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und lass uns doch einen Weg finden, wie wir beide oder wie wir alle Menschen bleiben können. Das ist, sag ich mal, auch ein Teil ihres Jobs.
Auf jeden Fall. Und ich denke, also bei uns kommt ja auch noch dazu hier an den Unis wirklich die Frage, wie können wir das machen innerhalb von, in diesem Fall der US-Gesellschaft, aber eben auch international, weil es ist ja leider so, dass viele Politiker vor allem das so ein bisschen als Weg gesehen haben, die Polarisierung, dass man andere Länder einfach mal schlecht macht, obwohl man eigentlich überhaupt nicht da wirklich einen Überblick hat, wie klasse viele Leute aus den Ländern sind. Und hier an unserer Uni beispielsweise, wir haben sehr viele Leute, die kommen aus China, aus Indien, aus Deutschland, aus Großbritannien, aus Amerika. Und dass man da im Prinzip sagt, Mensch, hier, ihr habt sehr viel gemeinsam. Ihr sprecht zwar verschiedene Sprachen oder habt verschiedene Sprachen gesprochen, als ihr aufgewachsen seid, aber jetzt hier, wir haben im Prinzip gemeinsam, dass wir eine Welt hier kreieren wollen, wo ihr auch hier in den USA nicht das Gefühl haben müsst, wenn ihr morgen früh aus der Tür geht, dass da irgendwie jemand hier euch direkt aggressiv angeht, weil ihr nicht die gleiche Hautfarbe habt wie jemand hier, wie die Person aufgewachsen ist und solche Dinge. Und ich denke, diese Idee, wieder wegzukommen, wie gesagt, von diesen einfachen, polemischen, du bist so anders, weil du andere Hautfarbe hast, weil du anderen Lebenshintergrund hast, zu, hey, aber was wollen wir denn eigentlich gemeinsam hier machen und was können wir gemeinsam machen? Ich denke, das ist eine riesige Herausforderung auch für uns hier an den Unis.
Ja, gerade an den Unis, die jungen Leute, die hören zu, zumindest ganz, ganz viele hören zu. Da kann man mehr Dinge bewirken als an vielen anderen Stellen in unserem Leben. Und da sollten wir es auch einfach machen. Sie haben an anderer Stelle über ein Buch gesprochen, das auch so eine Art Schlüsselbuch für Sie ist. Und auch ich habe solche Schlüsselbücher in meinem Leben. Wie war denn das mit Ihrem Schlüsselbuch? Was hat Ihnen das Buch geholfen, von dem Sie dann auch meinen, das hat viel in Ihrem Leben ja eingeordnet, sagen wir es mal so?
Also waren einige Bücher, die über die letzten Jahre, Jahrzehnte einen riesigen Hintergrund oder einen riesigen Abdruck auf mich hatten, aber ein Buch, was wirklich einen riesigen Einfluss hatte, war Viktor Frankls Man's Search for Meaning. Mhm. Also das Buch, wo er, ich glaube im Deutschen, trotzdem Ja zum Leben sagen, wo es ja darum geht zu sagen, Mensch, wie kann man trotz schwieriger Situationen trotzdem noch Sinn finden in einer Situation? Und das war bei mir damals nach dem Autounfall, das hat mich auf eine riesige Sinnsuche gebracht damals und wirklich probieren, Mensch, ja, warum sind wir eigentlich hier? Aber auch, wie kann ich, falls ich jetzt dem Tod nochmal ins Auge schauen sollte, wie könnte ich dann das Gefühl haben, dass es wirklich auch es wert war, dass es wirklich ein sinnstiftendes Leben war? Und das Buch hat mir unglaublich viel geholfen zu überlegen, Mensch, wie kann man denn vor allem in schwierigen Situationen probieren, Sinn zu finden? Für mich, was mir sehr viel Sinn jetzt gibt, ist Ideen zu verknüpfen, Menschen zu verknüpfen, und dann zu gucken, diese Funken, die dabei kommen und diese Freude auch, die dabei kommt, aber auch zu überlegen, Mensch, wie können wir das dann wirklich anwenden? Jetzt beispielsweise in der Pandemie war ja der Fall, dass wir hatten viele Studis, die sind gerade angekommen aus allen verschiedenen Ländern. Und von einem auf den anderen Tag, muss man sich vorstellen, die waren komplett allein, komplett isoliert in ihrem Apartment, kannten keinen hier in New York. Und dann hast du Leichenwagen vor der Tür, so riesige Lastwagen, weil die Krankenhäuser voll waren, mit Leichen in riesigen Lastwagen, Krankenhauszelte im Central Park, weil die Krankenhäuser voll waren. Und das ist eine Situation, wo natürlich ein paar Studis fragen, Mensch, warum soll ich denn da morgen früh noch aufwachen? Was ist denn hier der Sinn, ja, wenn ich sowieso nicht weiß, wie lange das hier noch geht und so weiter und so weiter. Und da haben wir beispielsweise probiert, ein bisschen vom Viktor Frankl zu lernen, mit ganz kleinen Sachen. Also eine Sache beispielsweise, hey, hast du einen ältere Nachbarin, die vielleicht jetzt nicht zum Supermarkt gehen können, weil sie sich anstecken werden und die vielleicht keine App haben, wo sie irgendwas bestellen können und so weiter? Kannst du denen vielleicht morgens irgendwie Essen bestellen oder Essen vorbeibringen? Und jetzt hast du einen Grund, morgen früh aufzuwachen, weil im Prinzip du hast eine Verantwortung hier. Du musst hier was machen jetzt direkt für jemand anders. Und das habe ich eben sehr von Viktor Frankl mitgenommen, dass er sich immer gefragt hat, wie kann ich mir Sinn schaffen, vor allem dadurch, dass ich anderen Menschen helfe. Und das ist ja im Prinzip was dann so ein bisschen aus dem Loch herausführt, wenn man das Gefühl hat, ach, warum bin ich jetzt hier? Was bringt denn das alles?
Ja, das ist sicherlich ganz wichtig. Und ich gehe mal davon aus, dass Menschen in der Regel so bis 30 so eine Art Unsterblichkeitsgefühl haben. Also mit anderen Worten, da denken wir über alles Mögliche nach, vielleicht mal punktuell, aber normalerweise nicht über das danach oder den Sinn oder weil unser Leben ist ja einfach noch ganz lang, ja. Und aber so ab 30 spätestens biologisch ganz normal oder wenn man Kinder hat und die groß werden oder größer werden, da verliert man diese Unsterblichkeit und denkt dann über den Sinn nach. Ja, Sie haben ihn an der Stelle beschrieben. Sie haben beschrieben, wie Menschen im KZ damit umgehen mussten, was ja wirklich das ziemlich Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann und trotzdem einfach weitermachen. Ich bin mal ein bisschen zurückhaltend mit dem Wort Sinn, weil die Sinnfrage, die aus der Philosophie kommt, warum sind wir auf der Erde, warum sind wir überhaupt auf der Welt, erscheint mir als extrem beinharten Naturwissenschaftler relativ einfach. Es gibt keinen Sinn. Aber was kann ich daraus machen für mich, damit es mich für mich lohnt zu leben? Das ist ja das, was Sie sagen. Ist ja was ganz anderes. Und das macht Ihr Buch deutlich klar. Und auch dieses Beispiel, das Sie gerade genannt haben, von dem, der jeden Morgen sozusagen neuen Sinn sucht. Ich habe das auch so gemacht mit Büchern, die mir enorm was gebracht haben, die mein Leben, wenn man so will, geändert haben. Sie werden es vielleicht kennen. 1934 hat Karl Popper die Logik der Forschung geschrieben. Das ist ein wesentliches Buch, da habe ich verstanden, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert. Und das war plötzlich etwas, was ich wollte. Da fing ich dann an, das auch zu wollen. Und dann gibt es noch 1989 geschrieben, die Logik des Misslingens. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist von Dietrich Dörfer. Die versucht uns klarzumachen, warum Menschen immer die gleichen Fehler machen. Was ich eigentlich auch sehr spannend fand. Ich hatte jedenfalls, und das machen Sie wahrscheinlich auch in ähnlicher Form, ich bin hingegangen und habe diese Bücher entweder meinen Assistenten oder meinen in der Uni mitarbeitenden jüngeren Menschen einfach geschenkt, um zu sagen, hier, das lest euch das mal durch, vielleicht ist das was für euer Leben. Und so ähnlich haben Sie, glaube ich, verstehen Sie Ihren Job oder Ihre Jobs, die Sie anderweitig haben, auch, würde ich mir vorstellen.
Ja, also es und sehr spannend auch. Ich denke, Karl Popper und so waren auch definitiv habe ich immer sehr genossen, so wirklich sich so ein paar Anstöße zu nehmen und vor allem auch drüber nachzudenken, ja, wie kann ich denn eigentlich wissen, dass was nicht der Fall ist? Also wie kann ich vor allem auch wissen, wenn ich mir jetzt erzähle, dass das und das und das sinngebend ist, genau, wie kann ich dann eigentlich auch sicherstellen, dass ich mir das nicht nur so ein bisschen erzähle, sondern dass es auch wirklich der Fall ist? Und was ich da immer spannend finde, ist genau das, dass man, wenn man Teil sein kann von jungen Menschen, von dem Leben von jungen Menschen und ihnen wirklich helfen kann, wie könnt ihr selber genau zu ihrem Punkt diesen, sagen wir mal, Mikrosinn finden, also nicht so diesen ja, philosophischen, warum sind wir hier? Und dann dreht man sich ja in Schleifen oftmals und findet dann raus, Mensch, vielleicht gibt's gar keinen Sinn, der hier direkt Sinn macht für einen und so weiter, versus wenn man sich wirklich auf die kleinen Dinge fokussiert und sagt, das sind hier die Sachen, die mir Sinn geben. Und hier, ich will auch noch dieses Buch schreiben und es ist ein größerer Sinn auch, der sich hier mir gibt. Dann finde ich es halt spannend, zu überlegen, ja, wie kann man denn jungen Menschen da auch ein bisschen helfen, das zu machen? Weil ich denke, es kommt ja so viel Druck immer von außen, wo Sinn von außen kreiert wird und wo sehr viel Druck ja auch kreiert wird von wegen, du musst direkt deine Leidenschaft finden, du musst direkt wissen, was du mit deinem Leben machst und dann gehst du ins wirkliche Leben und denkst dir, meine Güte, das ist ja sehr überwältigend. Und ich denke, da ist es genau das Spannende ja auch wirklich mit den Studis oder mit auch jungen Menschen zu arbeiten und zu sagen, Mensch, was sind denn so deine Neugierden hier? Was sind denn die Sachen, die du interessant findest? Und dann wird sich da auch schon mehr und mehr Sinn ergeben, weil du im Prinzip die Sachen mehr und mehr auch interessant finden wirst. Und ich denke, das ist genau der Punkt, dass man sich nicht so drauf aufhängt, so was sind denn hier die größten abstrakten Sachen, die man sinnvoll finden könnte, sondern wie kann ich im täglichen Leben die Sachen finden, die mir wirklich auch ja diesen kleinen Sinn geben.
Genau, erreichbare Ziele setzen, das kennen wir ja alle. Jetzt kommen wir direkt doch vielleicht mal zu dem, was Sie tun. Und zwar ist ja eben kurz angesprochen, Global Economy Program an der New York University. Was tun Sie da?
Also, das ist eine gute Frage. Es gibt eine philosophische Antwort, die ist im Prinzip, also wir probieren zu verstehen, wie könnte denn ein Kapitalismus aussehen, der ein bisschen inklusiver ist, wo sich im Prinzip Sinn und Profit dann die Hand geben, also wo im Prinzip Menschen das Gefühl haben, wir arbeiten nicht nur als Maschinen und wir sind nicht nur Teil eines Getriebes von großen Unternehmen, sondern da ist vielleicht auch, dass wir wieder zurückgehen zu der Idee, dass Unternehmen an sich auch im Anführungsstrich da sind, um wirklich der Gesellschaft zu helfen. Also das sind diese größeren Fragen, aber dann auch auf der Level des Individuums geht es sehr darum zu sagen, was sind denn so die Denkweisen, die Mindsets, die wir brauchen, um so eine Zukunft auch kreieren zu können. Und da geht es eben sehr viel um dieses Serendipity-Mindset. Also im Prinzip, wie können wir mit einer Welt umgehen, in der soziale und Umweltherausforderungen so komplex sind, dass wir sie nicht für die nächsten 10 Jahre die Lösung planen können, sondern dass wir im Prinzip einen Muskel dafür bauen können, um mit dem Unerwarteten umzugehen und dann im Prinzip die spannendsten Lösungen auf dem Weg auch finden. Ich denke, das ist das, was mir auch am meisten Spaß macht, wirklich auf das Level zu gehen, zu sagen, wie können wir denn diesen Muskel für das Unerwartete auch entwickeln?
Das ist sicherlich auch eine ganz wichtige Sache. Wegkommen von diesem, weiß ich, wie auch immer, theoretischen oder sonst philosophischen Überbau zum dem, was geht mich an, mich persönlich. Ich habe gerade heute Vormittag ein Gespräch geführt mit jemandem und da habe ich dann auch gesagt, es ist toll, was die da so überlegen für sich, aber sie wissen schon, dass um sie herum über 8 Milliarden andere Individuen sind, die Ähnliches wollen oder eben das verhindern wollen, was sie gerade wollten. Nur wie ordnen Sie sich selber ein? Wie kriegt man das denn hin? Da haben wir da noch ein Weilchen drüber gesprochen. Wir haben ja nur uns selbst erstmal und vielleicht noch unseren engsten Kreis, Sie, Ihre Familie und Ihre Frau und Ihre Kinder, vielleicht die Eltern noch und so weiter. Aber da draußen ist ja eine riesige Welt, die erstmal zu tun scheint, was sie will.
Absolut. Und ich denke, das ist ja das Spannende. Also eine Frage, die ich sehr für mich auch zielführend fand und die ich ab und zu mal empfehle, wenn man im Prinzip genau sowas hat, wo man sich vielleicht überlegt, okay, wo bin ich denn in meinem Leben, aber auch wie verhält sich denn mein Leben im Verhältnis zum Rest der Welt und was ist vielleicht auch was ich in die Welt tragen möchte? Und das kann ja jeder für sich selber auch oder für sich selber sich überlegen, ob es genau eher fokussiert ist auf die eigene Familie und eigene Freunde oder ob man eben sagt, hey, ich will auch wirklich mit den Nachbarn und anderen Menschen das die Gelegenheit geben, vielleicht auch ein gutes Leben zu haben. Und da habe ich es immer ganz, ganz zielführend gefunden, sich wirklich die Frage zu stellen, wenn ich jetzt auf meinem Todesbett wäre, also wenn es jetzt vorbei wäre, habe ich das Gefühl, dass ich das gemacht habe, was ich machen wollte? Oder habe ich so ein bisschen bereuen, ein bisschen Reue hier, dass ich vielleicht doch nicht das gemacht habe, was ich hätte machen können mit den Privilegien, die ich hatte, mit den Talenten, die mir gegeben wurden. Und ich denke, das ist ja dann eine Frage, die, wie gesagt, eine sehr individuelle Frage ist, aber die ich einfach, ich hatte bisher ja 2 NATO-Erfahrung, nach jeder NATO-Erfahrung habe ich mich sehr gefragt, Mensch, wenn ich jetzt quasi nicht mehr hier wäre, wäre das wert gewesen? Und habe ich wirklich die Sachen gemacht, wo ich das Gefühl hatte, ja, da habe ich auch ein bisschen was beigetragen, weil es ist ja im Endeffekt dann egal, ob man 10 Autos oder 15 Autos in der Garage hat, sondern geht ja auch wirklich eher darum zu sagen, okay, was habe ich denn auch für einen Beitrag geleistet? Und wie gesagt, wie man das definiert, ob man das einen Beitrag für die eigene Familie oder für die Gesellschaft, das kann jeder sich selbst beantworten. Aber ich denke schon, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Möglichkeiten sehr unterschiedlich verteilt sind und wo ich es einfach auch als Verantwortung sehe, dass die von uns, die vielleicht ein bisschen privilegierter aufgewachsen sind mit Zugang zu Netzwerken oder Zugang zu Ausbildung, dass wir auch eine Verantwortung haben, dass wir nicht einfach nur darauf fokussieren können, wie es uns besser geht, sondern wie es der Gesellschaft besser geht und nicht nur als irgendwie Lippenservice, okay, wir sagen es einfach mal, sondern wirklich auch daran arbeitet. Weil wie gesagt, im Endeffekt, wir haben nicht so viel Zeit hier auf der Welt und die sollten wir dann am besten nutzen.
Naja, klar. Man kann sich überlegen, oder vielleicht sollte man das sogar, was will ich eigentlich? Sind mir die anderen egal zum Beispiel? Das ist ja auch eine Einstellung, die gar nicht wenig Leute auch haben. Oder will ich einfach irgendwas erreichen? Viele Leute setzen sich hin und schreiben Bücher. Willst du nicht für Menschen was tun, dass du denen das Leben schöner gemacht hast, einfacher gemacht hast, gerettet hast, was auch immer? Ja, und dann haben sie meistens in eine andere Richtung gedacht. Aber das ist ja das, was sie auch sagen. Andere Menschen sind nicht nur neben mir existent, sondern ich will vielleicht auch für die was erreichen. Und da helfen sie ja jetzt mit ihrem Buch auch mit.
Nee, das ist eben was ich eben interessant finde. Ich sehe das viel bei Leuten, die beispielsweise kurz vor der Rente stehen. Also die beispielsweise Führungskräfte, die immer viel gearbeitet haben, viel Geld verdienen wollten und vielleicht Erfolg auch eher definiert haben als viel Geld verdienen und Karriere machen. Und dann kurz vor der Rente so ein bisschen so der Moment kommt, wo man sagt, ah Mensch, aber was hinterlasse ich denn eigentlich? Genau zu dem Punkt. Und ist das Hinterlassen quasi was komplett individuell ist? Also was komplett im Prinzip wen wird es interessieren in 100 Jahren oder wen wird es interessieren in ein paar Jahren schon? Oder was ist was wirklich dann vielleicht auch ein bisschen da bleibend ist? Und ich denke, oftmals ist ja dann diese Umorientierung ein bisschen, okay, Mensch, wie kann ich denn jetzt die nächste Generation ein bisschen ermöglichen? Und manche fokussieren dann auf ihre Kinder, aber ich denke, viele fokussieren dann eben auch ein bisschen mehr auf, Mensch, was sind denn junge Angestellte, die man hier noch ein bisschen beeinflussen kann, ein bisschen helfen kann? Ich denke, wenn man das eher im Leben anfängt und eher im Leben sagt, anstatt so einen Eigenfokus, so einen Ego-Fokus zu haben die ganze Zeit und hey, ich muss weiter, wirklich auch zu sehen, dass ein Fokus auf andere dann paradoxerweise einen ja auch oftmals weiterbringt, weil ja Menschen einem dann auch mehr helfen möchten. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Hoffnung auch hinter dem Buch, dass man sagt, es ist ja wirklich, wir leben in einer Welt, wo Fight or Flight, jeder muss kämpfen, jeder muss immer irgendwie ein bisschen da das Budget noch machen und so weiter und so weiter. Aber im Endeffekt, die Sachen, die uns wirklich glücklich machen, sind ja oftmals, wenn wir für andere was tun können, die uns was bedeuten. Und ich denke, wenn man sich da ein bisschen wieder findet, wirklich sich zu überlegen, was sind denn so die Sachen, die mich wirklich glücklich in Anführungsstrichen machen? Und dann, wer sind vielleicht die Menschen im Leben, die da einen Teil von hatten? Und dann vielleicht einfach mal eine Dankesnote an die schreiben, ne? Und einfach mal sagen, hey, vielen Dank, du warst ein tolle Person in meinem Leben. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Und so ganz kleine Aktionen, ne, die einen nichts kosten. Ne? Das kostet einen ein paar Minuten, das zu schreiben und vielleicht dann wirklich mal auch wieder auf einen altehrwürdigen Brief und nicht nur per E-Mail. Und wirklich dann schicken. Und es ist ja unglaublich, wie viel das für andere Menschen, wie viel das anderen Menschen bedeutet, aber auch uns selber dann wieder so ein bisschen so dieses Idee gibt, Mensch, hey, ich bin hier nicht alleine in meinen Kriegen mit jedem, sondern wir sind ja alle im Kontext und dieser Dankbarkeitsfokus ist ja auch was dann im Prinzip auch wieder so ein bisschen die Lebensqualität erhöht.
Haben Sie völlig recht. Ich wurde häufig gefragt, nachdem ich dann tatsächlich irgendwie hier in München gelandet bin, habe ich aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, eine für einen Biologen in einer Firma wie Siemens eine gigantische Karriere hingelegt. Aber da wurde ich vielfach gefragt, wie hast du das denn gemacht? Und um mich herum gab es ganz viele Leute, die trommelten dann immer für sich. Arbeit, Arbeit, Arbeit und dies und Durchsetzungsvermögen und ich und ich und ich. Und ich habe dann immer gesagt, weil ich glücklicherweise Menschen getroffen habe, die einfach mir zugehört haben und mich unterstützt haben. Mit Kleinigkeiten, mit einem Wort, mit einer Information. Wenn die nicht gewesen wäre, wäre ich gar nicht hier. Und da würdet ihr mich gar nicht fragen. Das vergessen aber ganz, ganz viele Menschen. Und das ist so, das geht ein bisschen in ihre Richtung, wie ich finde, weil das sind auch Dinge, die einem geschehen und die man auch dann genutzt hat oder die für uns genutzt haben. Und das vergessen ganz viele Menschen leider.
Und also das ist ja auch, also ihre Geschichte ist da ja auch wirklich inspirierend, weil ich denke, das ist ja auch, es geht ja oftmals auch um dieses Punkteverknüpfen dann, ne? Dass sie, ja. Also bei Ihnen beispielsweise, wo Sie dann sagen, ja, ich habe bei Siemens gearbeitet und bin dann jetzt aber auch quasi in die Medien gegangen und habe da die Punkte verknüpft. Also das ist immer im Prinzip auch so dieses laterale Denken ja eine riesige Rolle gespielt hat. Und ich denke, das ist ja das Spannende auch, wenn man sich überlegt, ja, wie kommen denn Möglichkeiten eigentlich zustande? Die kommen ja nicht zustande, wenn man sich hinsetzt und einfach nur Bewerbungen schickt und alles kommt auf sein eigenes Talent an, sondern genau zu Ihrem Punkt. Es kommt, dass vielleicht jemand sagt, hey, Herr Kulnick, ich habe gerade gesehen, Sie sind bei Siemens, machen da tolle Arbeit, aber Sie haben auch eine tolle Podcast-Stimme. Mensch, haben Sie schon mal überlegt, einen Podcast zu machen? Mhm. Solche Sachen kommen ja nur, wenn Leute auch ein bisschen die Motivation haben, Ihnen zu helfen. Und die Motivation haben Sie ja auch nur, wenn Sie das Gefühl haben, ja, das ist jemand, der auch für andere was tut, weil sonst, warum will ich dem eigentlich helfen? Und ich denke, das ist halt deswswegen bin ich ein riesiger, riesiger Fan, wirklich so dieses Paid Forward. Überleg dir, wie kannst du ab und zu einfach für andere was tun, ohne irgendwie Agenda. Einfach mal, hey, weil es das Richtige ist, weil es sich gut anfühlt und weil ja auch viele psychologische Studien uns zeigen, dass uns geben viel glücklicher macht als nehmen. Und das ist ja dann wirklich was uns an sich schon glücklich macht. Und dann paradoxerweise kommt es halt doch oft zurück und ist halt oftmals dann auch, wo andere Leute sich dann auch lange dran erinnern. Also beispielsweise, ich habe eine Phase gehabt, wo ich fast jeden, den ich getroffen habe, einfach dann immer überlegt habe, kann ich denen eine Person vorstellen oder eine Idee mit reinbringen und so weiter. Und wenn man dann Menschen vorstellt, einfach mehr und mehr Menschen einander vorstellt, dann ist man ja im Prinzip auch, das wurde mir später erst bewusst, dann ist man ja Teil deren Konversation auch immer, weil das im Prinzip, man war ja der anfängliche Saatkorn, der das dann so geführt hat. Und dann nach fünf Jahren kommen dann da Leute zurück und sagen, hey Mensch, du hast uns damals vorgestellt, jetzt haben wir ein Unternehmen zusammen, magst du investieren oder magst du das? Und das ist halt das Spannende, wo im Prinzip, ich denke, dieses, dass man einfach auch, ja, dass es einem Spaß machen kann, auch anderen zu helfen. Wenn man da wieder reinkommt, denke ich, nimmt einen das auch aus der eigenen Fight or Flight, glaube ich, ein bisschen, weil das eigene, das sehe ich bei mir ja auch immer, dass man so eine, ich habe beispielsweise eine riesige, so eine Grundängstlichkeit über die letzten Jahre entwickelt. So diese, ich hatte Covid am Anfang, eine ganz, ganz schwere Variante und seitdem war halt wirklich, ja, das Leben ist extrem fragil und das Leben kann sehr, sehr schnell vorbei sein. Und aus dieser Grundängstlichkeit, was mir da oftmals sehr, sehr hilft, ist wirklich dann zu überlegen, ja, aber was kann ich denn heute konkret machen, damit so diese Wohlfühlmomente passieren? Und das ist normalerweise, ja, wenn ich anderen Menschen helfe versus wenn ich irgendwie, ja toll, dann macht man halt noch eine Sache für sich selbst. Aber das ist ja dann im Prinzip nicht das, was einen so ein bisschen rausbringt aus seinem eigenen Rudern. Und ich denke, das ist, ja, also hat mir immer sehr geholfen, auch so zu überlegen, Mensch, wie bin ich denn eigentlich Teil was Größerem versus nur in der eigenen, im eigenen Hamsterrad?
Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Sie haben übrigens heute indirekt über mich als Mittler sozusagen einer jungen Dame, die ein Buch geschrieben hat und großen, großen, großen Kummer hat, geholfen. Und tatsächlich durch ihr Buch, durch die Vorbereitung zu ihrem Buch, habe ich darüber nachgedacht, als sie mir das erzählte. Ich hatte, die ist demnächst nochmal wieder bei mir in einer Sendung. Die war schon mal da. Und da hat sie erzählt von ihrem Kummer. Und ich habe dann gedacht, hey, das ist kümmere dich mal um die. Und dann habe ich mir schildern lassen, was da für das Problem war. Und es ist einfach so, sie hat ein Buch geschrieben, sie ist Meeresbiologin, hat ein Buch geschrieben. Und dieses Buch ist ein tolles Buch. Ich habe das seinerzeit in der Sendung gehabt und vorgestellt. Und parallel dazu, 2 Wochen vorher oder sowas, ist auch ein Buch über das gleiche Thema, wirklich das gleiche Thema, mit fast dem gleichen Titel erschienen. Das eine ist auf der Spiegel-Bestsellerliste und ihres halt nicht. So schwere, schwere Geschichte. Obwohl ihres sehr gut ist, aber davon mal abgesehen. Und die war am Boden zerstört und wusste nicht mehr, was sie machen soll und so. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Ich bin jetzt der Zufall sozusagen. Nämlich, ich habe an sie gedacht und habe gedacht, was erzählst du der Frau jetzt? Und dann sind wir über ein neues Thema gestolpert. Sie hatte wieder so ein theoretisches Thema im Kopf und ich habe gesagt, das ist wieder viel zu speziell. Das musst du anders machen. Meine Idee ist, mach das so und so und so und so. Da lachen die Leute, da hast du viel mehr Publikum, da hast du das, da hast du das. So, das war mein Zufallsadditiv sozusagen. Und sie fing plötzlich an, Pläne zu machen, die rausführten aus ihrem, oh Gott, die Welt ist schlecht und sie geht unter. Und da habe ich dann so gedacht, guck an, er hat recht, man muss das nur so machen. Was immer daraus wird, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass da ein Zufall war, über den sie nachdenken kann und wie sie das einbauen kann in ihr Leben. Und wenn sie das irgendwie anders hinführt, ist okay. Allemal besser, als über die Situation zu jammern.
Also es freut mich natürlich sehr zu hören, weil das ist natürlich was, ich denke, genau dieser Ansatz auch, das ist ja auch sehr Viktor Frankl, so diese Idee, lass uns nicht zu viel Zeit verbringen mit den Sachen, die wir nicht ändern können und den Situationen, die sowieso da sind, und wirklich darauf fokussieren, was können wir denn jetzt machen, konkret, um dann, ja, im Prinzip das Gefühl zu haben, es geht weiter. Und ich denke, das ist ja was, also was ich bei mir auch sehr gesehen habe und bei Menschen um mich rum, wenn man wirklich so diese Refokussierung weg von was sind all die Sachen in der Welt, die schief laufen. Es ist ja unglaublich viel, was schief läuft. Das ist ja unglaublich viel, wie gesagt, was angsterregend ist. Und wie gesagt, das ist geht uns ja allen so. Und vor allem, ich meine, ich bin auch in Deutschland aufgewachsen, wo man ja in der Schule eingebläut kriegt, hey, mach mal einen Plan. Und dann lebt man jetzt in einer Welt, wo man vielleicht nicht immer die längsten Pläne immer machen kann. Und dass man dann im Prinzip sagt, ja, aber was kann ich denn wirklich noch beeinflussen? Ich kann beeinflussen, dass ich einen Schritt zurückgehe und sage, okay, was ist mir denn eigentlich wichtig? Was würde ich denn gerne jetzt als nächstes ein bisschen machen? Oder was ist eine Neugierde? Und dann wirklich direkt damit anfangen und in die Richtung gehen. Und ich denke, finde ich klasse, dass also würde mich auch freuen, natürlich dann über jegliche nächste Sachen, die mit der Meeresbiologin passieren, zu hören, weil ich denke, das sind ja genau die Lebensgeschichten dann auch, die sich ergeben, wo sie vielleicht in 5 Jahren zurückschaut und sagt, Mensch, der Kolnick damals, das war genau das, was ich brauchte und ich wusste es noch gar nicht in dem Moment. Ne? Also es ist ja das Spannende, dass man oftmals zurückschaut und dann so Wendepunkte im Leben hat, die man vielleicht im Moment gar nicht so sieht, aber jemand anders hat dann was für einen gesehen. Und ich denke, das ist ja spannend. Also vielleicht ein konkretes Beispiel auch. Ich habe eine Freundin von mir, Michelle, die hat jahrelang im gemeinnützigen Sektor gearbeitet und hat dann irgendwann gesagt, ach, habe ich eigentlich nicht mehr so eine Lust drauf. Hier Sachen bewegen sich einfach nicht mehr so schnell und so weiter und so weiter. Hat dann eine E-Mail geschrieben, einfach ein paar Leute, hat gesagt, hey, ich wollte euch nur wissen lassen, ich bin gerade auf Umorientierung, nur falls ihr Ideen habt. Und hat eine Freundin von ihr gesagt, Mensch, hey, ich bin hier gerade durch so einen Interview-Marathon gegangen bei so einem Tech-Accelerator für Leute, die was in der Welt bewegen wollen. Habe den Job dann nicht angenommen, weil ich noch ein anderes Angebot hatte. Aber ich habe gedacht, deine Qualitäten, die passen hier perfekt rein. Das passt perfekt hier. Deswegen habe ich dich vorgeschlagen, willst du mal vorbeikommen? Mhm. Michelle hat dann ein paar Interviews gemacht, hat den Job bekommen im Endeffekt und hat riesig Spaß gemacht, weil jetzt kann sie quasi die Verknüpfung machen zwischen sozialem Wirkung und im Prinzip so ein bisschen, wo die Welt hingeht versus irgendwie, wo die Welt vielleicht vor 10 Jahren war. Und was hier spannend war, dass es halt eine Freundin für sie gesehen hat und dass sie sich darauf eingelassen hat. Und ich denke, das kommt zurück auf den Punkt, den wir hatten, dass oftmals ja diese Zufälle, positive Zufälle, aus der Interaktion mit anderen kommen, aber dass wir den anderen auch die Möglichkeit geben müssen, dass sie uns da ein bisschen helfen können, beispielsweise mit Sachen wie der Hakenstrategie, wo man sagt, überleg dir 2, 3 Sachen, die dir gerade wichtig sind und bring das einfach mal ein bisschen in Konversationen mit rein. Und dann können Leute ja sagen, Mensch, hey, so ein Zufall, ich wusste gar nicht, dass du in eine andere Richtung gehen willst, ich habe hier eine Idee.
Diese Möglichkeit, für andere einfach ein bisschen mitzudenken und ihnen auch solche Punkte zu setzen, die sie verbinden könnten, wenn sie das dann möchten und wenn sich das ergibt, finde ich ganz wichtig. Also ich habe offensichtlich schon darüber, also ihr Buch hat da viel, viel bewirkt bei mir schon. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich das denn eigentlich so mache. Und letztendlich, ich habe es nicht so Serenität genannt, sondern ich habe das eigentlich genannt, für sich um Dinge zu kümmern, einfach die Augen offen zu haben und Möglichkeiten zu suchen. Und ich kann kaum ein Buch, sondern lesen, ohne nicht unterbrochen zwischendurch was aufzuschreiben, was mir für andere oder für irgendwelche Situationen einfällt. Also mit anderen Worten, auch gelesene Zufälle sozusagen dann zu nutzen, meine Gedanken weiterzuentwickeln. Und wie ist das dann, wie sehen Sie das? Sie haben es auch kurz in Ihrem Vorwort angesprochen. Es gibt Menschen, die haben so eine Grundeinstellung, ohne dass sie genau wissen, warum sie das so haben, aber denen fällt es leicht. Und haben Sie da irgendwie auch Forschungsergebnisse darüber gewonnen? Sind das besondere Typen? Ist das eine Frage der Erziehung, des Herkommens oder was auch immer?
Ja, das Spannende ist ja, dass im Prinzip einige Sachen sind im Prinzip eher da bei Menschen, die beispielsweise aufgewachsen sind mit der Idee, hey, es wird immer irgendwie klappen, und also die einfach diese psychologische Sicherheit damals hatten und die im Prinzip jetzt sich auch dann quasi eher auf neue Dinge einlassen, weil das im Prinzip für sie natürlich ist. Aber das Spannende ist natürlich, dass man sowas auch mehr und mehr lernen kann. Also es ist im Prinzip nicht nur die Sozialisierung ist, sondern eben auch, dass man da sehr dran arbeiten kann. Also ein Beispiel ist ja die Idee der Neuroplastizität, also dass das Gehirn sich nach und nach anpassen kann, wenn man im Prinzip es ein bisschen trainiert. Also ein Beispiel hier wäre, es gibt ja Menschen, die intuitiv, also es hört sich bei ihnen auch so an, dass sie intuitiv viele Verknüpfungen herstellen, dass sie im Prinzip was lesen und dann sich direkt denken, Mensch, ha, hier, das so kann man das hier anwenden in einem ganz anderen Bereich. Und das ist ja was nicht für alle Menschen intuitiv ist, wo man aber dann im Prinzip sagen kann, man kann es trainieren. Beispielsweise ein Ansatz ist zu sagen, okay, nächsten 10 Gespräche, die ich habe, bin ich einfach mal, überlege ich mir jedes Mal, kann ich hier eine Idee mit reinbringen, kann ich eine Person hier vorstellen danach, nach dem Gespräch, die vielleicht hier reinpassen könnte, die hier helfen könnte. Und dass man einfach ein paar Mal sich so ein bisschen zwingt, eine Verknüpfung herzustellen und wirklich auch aktiv drüber nachdenkt. Und dass nach und nach das Gehirn sich dann anpasst und nach man mehr und mehr automatische Verknüpfungen sieht. Und ich denke, das sind so Sachen, wo das Tolle natürlich ist, dass man diesen Muskel dann bauen kann. Und das sind ja kleine Sachen dann. Also wie gesagt, es sind Sachen wie, dass man vielleicht mal, anstatt zu fragen, wenn man auf einer Konferenz oder so ist, was machst du so beruflich, dass man vielleicht einfach mal fragt, was bringt dich hierher oder was machst du gerne? Also Sachen, die den Möglichkeitsraum ein bisschen breiter fassen. Und wie gesagt, da ist es im Prinzip erstmal wurscht, wie man aufgewachsen ist, weil du im Prinzip diese kleinen Praktiken auch direkt anwenden kannst.
Letztendlich scheint es tatsächlich so zu sein, dass ich das schon von Haus aus gerne gemacht habe, immer gemacht habe. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, eine Schlüsselsituation in Berlin. An der Charité war eine Sitzung. Ich bin da durch Zufall in eine Sitzung geraten, tatsächlich auch durch Zufall, war unmittelbar nach dem Mauerfall. Und da waren Leute, die hatten einen DFG-Antrag gestellt, einen ziemlich komplexen. Und da ging es um die Beweglichkeit von Knien, das war in der Medizin, in der Beweglichkeit von Knien und bla bla bla. Und alle hatten so große Theorien und man sollte das mit Magnetfeldern machen und. Und sie waren alle ganz glücklich darüber, dass sie die Knie mit der Behandlung von Magnetfeldern beweglicher gemacht haben. Und sie fragten sich jetzt einfach dies und das und hin und her. Ich bin Neurophysiologe von Haus aus. Und als ich dann das mitkriegte, und ich war einfach nur geduldet, ne, und da habe ich dann gesagt, ja, und wenn die einfach ihre Knie deshalb besser bewegen können, weil sie den Schmerz nicht mehr so fühlen. Und das war etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Und plötzlich war ich Mitglied des gesamten Teams und wir haben zusammen mehrere Jahre Forschung gemacht. Also das ist, glaube ich, klassisch das, was Sie meinen mit dieser Serenität beziehungsweise mit dem sinnhaften Zufall oder wie immer sich nennen wollen.
Genau, und das ist ja wirklich das Spannende. Also wenn man wirklich überlegt, dass ja diese Serendipität, dieses aktive Glück, im Prinzip geht es ja wirklich ums Erkennen und Verbinden von Punkten. Ne? Also dass man sagt, ah, hier ist eine unerwartete Observation, wie gerade in Ihrem Falle, und hey, Mensch, wie kann ich damit was machen? Oder gibt es vielleicht eine andere Erklärung dafür? Das ist ja auch auch was oftmals, wenn man sich anschaut, Innovation, Invention, kommt ja oftmals daher, dass irgendwie entweder was vielleicht schiefgelaufen ist und man sagt, ach Mensch, kann man hier noch was mitmachen? Oder dass man vielleicht irgendwie eine alternative Erklärung für was hat. Oder, und das ist ja auch, wenn man Beispiele nimmt wie Viagra oder Kartoffelwaschmaschinen, dass im Prinzip es was ist, wo man halt nicht dann direkt sich vielleicht immer leiten lässt von dem, was im Prinzip man, ja, so ist man aufgewachsen, dass sowas falsch ist oder dass sowas nicht stimmt oder so, sondern dass man auch sowas in Frage stellt. Und ich denke, da kann man viel auch von Kindern lernen. Also ich habe unglaublich viel viel Spaß auch mit Kindern immer zu arbeiten, weil die fragen ja immer warum, ne? Die fragen warum, warum, warum. Und die einfache Frage warum ist ja unglaublich effektiv, wenn man im Prinzip dann alternative Herangehensweise finden möchte. Aber vor allem, die erwarten eben auch oder anders formuliert, sie sehen das Unerwartete öfter, weil sie eben nicht erwarten, dass es nicht da ist. Also zum Beispiel, wenn Hörer, Hörerinnen ihre Kinder fragen, wann habt ihr das letzte Mal Geld auf der Straße gefunden? Ich wette mit ihnen, das ist wahrscheinlich öfter als mit Erwachsenen, weil sie im Prinzip diese Augen noch offen halten.
Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist Augen offen halten und Ohren offen halten. Das glaube ich, den Mind offen halten. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Geheimnis, dass sie dann auch ansprechen, wie immer man das nennen will. Das ist, glaube ich, hier gar nicht so entscheidend. Aber in der Welt zu stehen und zu sehen, dass der Rest der Welt nicht einfach nur vorbeirutscht, sondern mit mir zu tun haben könnte. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das vermitteln sie ja dann auch an verschiedensten Stellen. Vielleicht um nochmal ein bisschen konkreter dann, ich meine, wir reden die ganze Zeit ja über Ihr Buch, wenn Sie so wollen, aber um nochmal etwas konkreter zu sein, Sie sind ja auch in mehrere Sprachen übersetzt worden. Wenn wir mal Englisch, Sie haben das Buch ja sowieso wahrscheinlich in Englisch geschrieben, welches ist die wichtigste, in die es übersetzt worden ist, außer Deutsch?
Das ist eine gute Frage, weil also Deutsch war mir sehr wichtig, weil als Muttersprache, vor allem auch für meine Eltern, aber genau, die spreche ich. Aber ich fand es Mainland Chinese, also wirklich fand ich unglaublich wichtig, weil ich meine, es ist die Sprache, die unglaublich viele Menschen sprechen und die vielleicht oftmals nicht so wirklich erreicht werden von den und deswegen, also fand ich es unglaublich spannend. Genau, also im Chinesisch, wir haben zwei verschiedene, also Mainland und Traditional Chinese gemacht.
Ja,
und
ja.
Das war uns sehr wichtig, das zu machen, weil ich habe ja auch sehr viel in China zu tun, also mit verschiedenen Unternehmen, mit denen wir da arbeiten und habe unglaublich viel auch gelernt, so von im Prinzip nicht davon auszugehen, dass unsere in Anführungsstrichen Werte, die einzigen Werte sind, vor allem wenn man die Philosophie anschaut, ja, ich meine, unsere Philosophie ist ja relativ linear, ja, und dann hat man so die östliche Philosophie ist eben auch ein bisschen anders und auch extrem spannend und deswegen, also ich finde es da wichtig, auf der einen Seite das Buch auch in die Sprache zu bekommen, aber eben auch vor allem das als Möglichkeit zu sehen, auch sehr viel zu lernen, als Feedback und zu sagen, hey Christian, du warst ja doch hier ein bisschen westlich in dem Kapitel unterwegs. Meinst du nicht, dass du hier vielleicht doch noch ein bisschen mehr Konfuzius reinbringen solltest oder Lao Tse? Und da finde ich halt unglaublich spannend, weil ich denke, das ist ja das, was mich immer sehr angezogen hat, so diese Idee, wie kann man von anderen Kulturen lernen und wirklich auf der einen Seite sehen, was haben wir gemeinsam? Wir haben extrem viel gemeinsam. Wir haben, es gibt ja Sachen, die sind sehr universell, aber eben auch, was sind die Sachen, die anders sind und vor allem für mich Zeitorientierung fand ich immer extrem spannend. So diese Idee, dass in manchen Kulturen man ja davon ausgeht, dass Zeit vielleicht nicht immer nur Schritt für Schritt für Schritt ist, sondern dass vielleicht was schon passiert sein könnte und jetzt lebt man es quasi aus und so. Finde ich unglaublich spannende Ideen, wie man die dann genau einbaut, ist immer die Frage, aber finde ich unglaublich spannend, da viel zu lernen.
Und deswegen bin ich ein voller Verfechter und voller Fan von Ihrer Grundidee, dass man Dinge, die sich ergeben, die da sind, die auftauchen, ganz, ganz zufällig scheinbar oder nicht scheinbar, sondern zufällig, dass man sie ergreifen kann, was immer daraus wird. Und das, finde ich, ist hier, zeigt Ihr Buch nicht nur einfach so als geschriebenes Buch, sondern auch belegt. Es ist ja ein Buch, das auf Ihrer Wissenschaft beruht. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja. Und die verschiedenen Methoden, die Sie dann auch zeigen. Aber ich finde das ganz, ganz wichtig und sehr erfolgreich. Toll. gratuliere Ihnen zu dieser Idee, zu diesem Tun auch wirklich.
Vielen Dank. Und das ist ja auch, also aus Ihren Geschichten, da könnten wir dann in den neuen Ausgaben, sollten wir unbedingt eine der Geschichten auch irgendwie mit reinnehmen. Das ist, scheint ja Ihr ganzes Leben auch eine Verkettung von Zufällen gewesen zu sein.
Ganz viel,
sehr spannend.
Gelegenheiten suchen, nicht nur einfach passieren lassen, sondern suchen und Augen aufmachen. Und Sie haben das in hervorragender Weise geschrieben, wie ich finde. Dabei ist mir sofort Ihr Beispiel mit der DNA-Aufklärung der DNA-Struktur eingefallen. Erwin Chagaff, der ist eigentlich derjenige, der 90% der DNA-Struktur sozusagen entwickelt hat. Nur die letzte, dieser Kick, der kam ja nicht von ihm und das ist er sein Leben lang nicht mit fertig geworden. Und die DNA-Struktur selbst hat er nicht erkannt. Er hat aber alle Bausteine dazu mit entworfen. Und dann kamen die anderen, haben das erkannt und haben die Dinge zusammengeschoben und plötzlich war die DNA als Doppelhelix da. Das ist ja auch ein klassisches Beispiel für Sie, für Ihre Idee, oder?
Ja, und das ist auch so spannend. Also wenn man überlegt, genau, dass die anderen beiden, dann das ist ja ähnlich wie Penicillin und so weiter. Ne? Fleming, der braucht ja auch andere Leute, im Prinzip, die ein bisschen Vorarbeit und Nacharbeit geleistet haben. Und das ist ja das Spannende auch, dass es oftmals A, Teamarbeit ist, solche Sachen zu finden. Aber B auch, dass ja oftmals Menschen in der Historie, die vielleicht was, ja, in Anführungsstrichen schon entdeckt hatten, wo vielleicht ein Puzzleteil noch gefehlt hat, dass die dann überhaupt keinen Credit kriegen. Und da muss ich auch sagen, das ist mir ein riesiges Anliegen auch, dass ja oftmals dummerweise in der Historie oftmals ältere Männer ja oftmals den Credit gekriegt haben für Sachen, wo dann vielleicht ihre clevere Ehefrau im Prinzip die meisten Ideen hatten und dann haben sie es genommen und haben dafür den ganzen Kredit bekommen. Und ich denke, das ist ja das Spannende, dass man wirklich, wenn man dann dahinter geht, genau, wo kommt denn was her, dass man sieht, es war ja nichts Statisches, es war ja nicht nur der eine Einfall oder die eine Idee. Also wie gesagt, DNA kann ich mir auch vorstellen, dass es eine ganz lange, wie sagt man, Kurve war, dass sich das ergeben hat. Und es ist ja bei den meisten Sachen so, dass im Prinzip einer wird gefeiert oder zwei werden gefeiert, aber im Endeffekt haben so viele Leute dazu beigetragen. Und ich denke, das ist ja das, was ja auch eine gute Führungskraft oder eine tolle Person ausmacht, dass man auch wirklich sagt, hey, ja, wir sind die jetzt als Erfinder hier genannt werden, aber es gab ja auch 10 andere, die da schon sehr dran gearbeitet haben und die haben im Prinzip nur den letzten Teil dazu beigetragen und ich denke, es ist ja auch wichtig, dass man da das so in die Diskussion mit reinbringt, weil es ist ja niemals eine Eigenleistung. Das kann ja niemand, der jemals einen Nobelpreis gewonnen hat, ist ja jemand, der das allein gemacht hat, sondern es waren ja immer unglaublich viele Leute dahinter.
Was kann ich denn mal als Funktionsleiter, also als Chef von solchen Gruppen zum Beispiel, was kann ich denn da machen, um ihre Serendipität zu fördern? Ganz konkret.
Ja, das ist auf jeden Fall so von Ja, aber weg und mehr zu Ja und. Es ist mit Sicherheit ein sehr hilfreicher Schritt, weil das ja oftmals auch, ich habe auch, hat mich an was Ähnliches erinnert, wo damals ein Mentor von mir hat immer gesagt, Christian, wenn jemand einen Satz anfängt, wo irgendwo ein But drin ist, also ein Aber, dann hör dir nur an, was nach dem But kommt, was nach dem Aber kommt, weil das ist im Prinzip das Einzige, was denen, was sie erzählen wollten. Hm. Und das ist ja auch oftmals, ne, genauso dieses Kontradiktische, was oftmals eine Rolle ist. Da ist ja auf der einen Seite ein ganz konkreter Schritt immer, wie können wir psychologische Sicherheit herstellen, damit Leute das Gefühl haben, sie können ihre Ideen reinbringen und sich nicht selbst zensieren. Also da ist ja auch tolle Arbeit, kann ich sehr empfehlen, von Amy Edmondson. Die hat da sehr viel geschrieben über psychologische Sicherheit, beispielsweise, dass man ein bisschen Leuten vorlebt, dass im Prinzip sie mit neuen Ideen kommen können und sie nicht direkt abgeschossen werden. Bei Pixar damals, beispielsweise, wenn der Gründer reinkommt und sagt, hey, am Anfang haben alle unsere Filme als schlechte Idee angefangen und jetzt fangen wir das Meeting an. Es gibt ja Leuten dann die Lizenz, nicht perfekt sein zu müssen. Und ich denke, das ist was vor allem ja in der Kultur, in der wir aufgewachsen sind, ist ja oftmals so ein Fokus auf Perfektion und alles muss perfekt sein. Aber es geht ja weniger um Perfektion und mehr um Exzellenz. Und wenn man eben annimmt, dass das Leben nicht immer perfekt sein kann und wenn man es umformuliert und sagen kann, hey, die besten Leute hier machen auch ab und zu Fehler, aber wenn wir dann so tun, als ob die Fehler nicht passieren, dann lernen wir nicht wirklich voneinander. Aber wenn wir wirklich auch über die Fehler sprechen können und das alle machen, dann im Prinzip erlauben wir uns auch darauf aufzubauen. Und da bin ich ein riesiger Fan beispielsweise von diesen Projektbeerdigungen, wo die Idee ist, beispielsweise jeder in einem Meeting erzählt einfach mal kurz, was ist denn nicht so gut gelaufen in den letzten Monaten und was haben sie davon gelernt und was machen sie jetzt anders? Und wenn man das macht und wirklich so ein bisschen, wenn es jeder macht, also dass keiner das Gefühl hat, sie sind die Einzigen, die die Hosen runterlassen, sondern jeder macht es, dass dann im Prinzip oftmals so kommt, so, ah Mensch, hey, ich wusste gar nicht, dass ihr daran arbeitet. In eurem Kontext funktioniert es nicht, aber hey, hast du schon mal überlegt, wie man das anders benutzen kann? Also beispielsweise ein Hersteller hat dann an so einem Glas gearbeitet, tolle Erfindung, das im Prinzip das Licht nicht wirklich reflektiert, aber haben dann realisiert, ach, wir können, der Markt ist dafür nicht so groß, wollten es dann im Prinzip beerdigen. Dann hat ein anderer gemeint, ja, aber hast du schon mal überlegt, was es für Solar bedeuten könnte? Wenn du das in den Solarkontext nimmst, dann, und da ist dann eben zufälligerweise Teil der Solardivision entstanden. Also ich denke, es sind so Sachen, wo man ein bisschen vorlebt. Es geht um Exzellenz, aber eben nicht immer Perfektion, A und B, dass man einfach auch die Offenheit fürs Unerwartete, also beispielsweise Fragen wie, was hat euch letzte Woche überrascht? Ganz einfache Frage, aber wenn man die Frage stellt, dann machen sich Leute Gedanken, ah, hey, die Annahme hier scheint ja nicht ganz perfekt zu sein, okay, lass uns da nochmal eine Frage stellen und dann wird das Unerwartete auch Teil des Plans.
Ich denke, man muss auch seine eigene Erwartungshaltung gegenüber solchen neuen Impulsen, kann man es ja vielleicht auch nennen, richtig einschätzen. Also nicht sofort alles. Es gibt ja Menschen, die schmeißen dann sofort alles hin und gehen in eine andere Richtung. Kann ja schon mal gut sein, kann mal richtig sein, aber das ist sehr gefährlich, weil da kann man auch völligen Unsinn machen. Aber offen sein. Was ist da? Was kann ich damit machen? Wie kann ich es ansetzen? Wen brauche ich dazu zum Beispiel natürlich auch, ja? Und dann nach einer Weile aber auch die Kraft finden, es dann wieder zu lassen. Das muss man, glaube ich, auch lernen.
Ja.
Ne? Das ist ja sicherlich nicht so ganz einfach. Aber ich habe vorhin abgebrochen bei der Pseudo-Serendipität. Die Vokabel steht bei Ihnen auch. Was würden Sie unseren Zuhörern erzählen oder erklären, was es damit auf sich hat?
Also es geht im Prinzip darum zu sagen, dass oftmals man ja schon eine gewisse Vorbereitung hatte, wenn einem Serendipität widerfährt. Also wenn du sowieso dich die ganze Zeit vorbereitet hast auf Assessment Centers und dann auf einmal in einen Consultant rennst, der dir jetzt ein Jobangebot bei einem Unternehmensberatung macht oder sagt, hey, komm mal für ein Interview vorbei, da ist es dann teilweise, es ist Zufall, dass du in die Person reingerannt bist und dann teilweise, ja, aber du wolltest ja in den Bereich und du hast dich ja schon vorbereitet und so weiter und so weiter. Also deswegen wurde damals bei Fleming ab und zu gesagt, ah ja, Penicillin, ist das wirklich komplett Serendipität oder hat er sich ja schon so sehr vorbereitet, dass im Prinzip das nicht mehr so serendipitär war, weil es im Prinzip weniger überraschend war. Aber da ist halt, also von den Wissenschaftlern, mit denen ich arbeite und für mich selber, dass wir im Prinzip das auch als Serendipität betrachten würden, wenn es vielleicht nicht ganz so überraschend ist, aber trotzdem ist es ja zufällig, der Zufall, der eine Rolle gespielt hat. Und da ist im Prinzip so die Abgrenzung für uns immer, solange es drei Faktoren gibt, ist immer Serendipität. Ein Faktor ist so, eben die Frage der Überraschung und dieses Zufalls und der spielt da ja eine Rolle und deswegen für uns ist dann, was manche als Pseudo-Serendipität ansehen würden, ist für uns dann immer noch Serendipität, weil es ja trotzdem noch ein Überraschungselement gab.
Wie sieht denn das, wenn ich jetzt mal so ganz allgemein fragen darf, wie sieht denn der wissenschaftliche Forschungsstand zur Serendipität aus? Was macht man da gerade? Was ist so der neueste Forschungstrend oder welchem Thema gehen Sie gerade ganz konkret nach?
Wir haben jetzt beispielsweise bei der Academy of Management Conference, das ist so die größte Management-Konferenz, und da haben wir jetzt ein Diskussionspanel mit den Leuten, die in Richtung Strategien gehen, so Henry Mintzberg und so weiter, die haben sehr viel so in die Richtung gearbeitet, emergente Strategie und alternative Strategien, Amy Edmondson, die so psychologische Sicherheit macht und verschiedene Leute, die so verschiedene Bereiche in Strategie und Management sich anschauen. Und da bringen wir eben jetzt Serendipität rein und sagen, wie können wir denn jetzt, wenn wir über Strategie, über Management, aber auch über Sachen wie Innovation und so weiter nachdenken, wie können wir denn da Serendipität auch drin verankern, damit wir im Prinzip nicht das immer nur als Error-Faktor sehen, weil das wurde ja oftmals so in der Vergangenheit hat man immer gesagt, ah ja, das ist ja im Prinzip was man nicht beeinflussen kann. Deswegen probieren wir es zu minimieren, das Risiko, dass was Zufälliges passiert. Und die Diskussion jetzt geht eher darum zu sagen, nein, 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 lass uns davon weggehen, hier Risiko zu minimieren und eher zu optimieren, dass wir mehr positive Zufälle haben können.
Verstehe. Welche Methoden, allgemein für unsere Zuhörenden, welche Methoden können mir ganz konkret dabei helfen, den Zufall zu sehen und auch für mich zu nutzen und sodass auch für mein Leben etwas geschieht?
Ich bin ein riesiger Fan, da wirklich kleine Schritte zu machen. Also wirklich zu überlegen, kann ich die nächsten Male, wenn ich neue Menschen treffe, auf einer Konferenz oder egal wo, dass man dann einfach wirklich sich ein paar Fragen zurechtlegt, die man als authentisch findet für einen selber. Also beispielsweise, wo man fragt, ja, was machst du gerne? Was bringt dich hierher? Was dann im Prinzip so den Möglichkeitsraum ein bisschen erweckt. Aber vor allem auch sich selbst ein paar Haken selber zurechtlegt, was einen wirklich gerade interessiert. Also beispielsweise, hey, ich habe gerade ein Buch geschrieben, aber was mich wirklich interessiert, ist das Kindererziehung, weil ich gerade eine 18-monatige Tochter habe. Und dass man das in Konversationen mit reinbringt, wo dann Leute halt oftmals sagen, Mensch, so ein Zufall, ich habe auch gerade eine Tochter gehabt, Mensch, lass uns doch mal über Kindererziehung reden und so weiter. Und wo man halt so diese tieferen Diskussionen auch hat mit Menschen und eben auch so diese unerwarteten Überschneidungen mit anderen findet. Und darum geht es ja auch wirklich. Und deswegen, das fand ich auch toll und bin da auch sehr dankbar für unser Gespräch, weil da ging ja auch wirklich unser Gespräch sehr viel hin, zu sagen, wie können wir denn sinnstiftendere Beziehungen miteinander entwickeln, weg von diesem Smalltalk nur, wie ist das Wetter und so weiter, wirklich runter zu, hey, was bringt uns denn wirklich zusammen, was haben wir denn gemeinsam? Und ich denke, darum geht es eben auch bei der Arbeit viel, zu sagen, Mensch, wie können wir wieder das Leben ein bisschen freudiger machen, selbst wenn die Welt an sich ein bisschen schwierig ist zurzeit.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, vielen Dank. Also vielen herzlichen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir hätten ja wirklich für Stunden weiterreden können. Also es war ja wirklich ein tolles Gespräch. Und auch vielen Dank, dass Sie, also ich fand es unglaublich spannend, dass Sie Ihre eigenen Beispiele da auch so mit reingebracht haben. Und ich denke, das wäre ja die Konversation sehr, sehr genossen. Also vielen Dank dafür.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprachen wir mit Christian Busch über sein Buch Erfolgsfaktor Zufall. Es geht um Serendipity. Auf Deutsch würden wir sagen Serendipität oder auch unerwartetes Glück und dessen Nutzung bzw. dem Suchen danach. Wir haben heute gelernt, was man darunter versteht und wie man damit umgehen sollte. Das Phänomen der Serendipität ist nahezu ubiquitär. Es nutzen zu können, kann eine persönliche Eigenschaft sein, kann aber auch erlernt werden. Schon es sich nur bewusst zu machen, ist ein Gewinn. Der Autor gibt Beispiele dafür, wie man unerwartete Begegnungen, Gespräche, Ereignisse, Situationen oder auch das Ausbleiben erwarteter Dinge nutzen kann, um sie selbstgestalterisch zu Neuem, zum Positiven in vielerlei Form zu führen. Diese Form der stimulierten Kreativität ist nicht begrenzt auf Kunst, Literatur, Musik, wirtschaftliche und wissenschaftliche Entwicklungen, sondern umfasst unser ganzes Leben bis hin zur privaten Lebensführung, unsere Lebenswegentscheidungen und auch unsere Partnerschaften. Das Buch ist gut geschrieben und bleibt fern von gewöhnlichen Ratgebern, ist eingängig, interessant, ja an vielen Stellen erhellend und erhaltend sowie anregend. Es ist wichtig in einer Zeit sich oft genug ideologisch einengender geistiger Horizonte. Daher meine unbedingte Empfehlung, es zu lesen. Ich habe solche Titel meinen Studenten immer dann empfohlen, wenn ich ihnen etwas wie ein Schlüsselbuch für ihr wissenschaftliches Leben mitgeben wollte. Danke, lieber Herr Busch, für Ihr Buch, Ihre Arbeit und das Thema. Schön, dass Sie mir und den Zuhörenden Ihre Gedanken dazu mitgeteilt haben. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und Sie hörten die 151. Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Mein Gast war Christian Busch. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.